Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Wie die Menschen im Alltag miteinander sprechen, spiegelt oft ihre konkreten Lebensumstände wider. Junge Leute zum Beispiel unterhalten sich untereinander anders als mit ihren Eltern. Ein Rechtsanwalt führt andere Gespräche mit seinen Kollegen als ein Fabrikarbeiter.
In Deutschland gibt es zudem Verständigungsschwierigkeiten besonderer Art. Die zwischen Ost und West. Bis vor kurzem trennte eine Staatsgrenze die Deutschen in beiden Teilen des Landes. Die Deutschen Ost lebten in einem von der Sowjetunion dirigierten kommunistischen Staat, der Deutschen Demokratischen Republik. Für die meisten Bürger der DDR blieb die Grenze nach Deutschland West in die Bundesrepublik 40 Jahre lang versperrt.
Der Alltag der Deutschen im Osten unterschied sich in vielen Bereichen von dem ihrer Landsleute im Westen. Während dort ein Arbeiter jeden Morgen in die Firma fuhr, arbeitete sein ostdeutscher Kollege als Werktätiger im VEB, einem volkseigenen sozialistischen Betrieb. Jugendliche im Westen gingen aufs Gymnasium. Im Osten besuchten sie die erweiterte Oberschule. Am Samstag fuhr die Familie West in ihr Wochenendhaus, während die Familie Ost es sich in der Datscha, dem russischen Synonym für das deutsche Wort, gemütlich machte. Mit dem Vormarsch der US-amerikanischen Kultur nach Westeuropa gingen den Westdeutschen auch bald Begriffe wie Big Mac, Aerobic oder Joint Venture als Synonym für das Zusammenarbeiten mehrerer Wirtschaftsunternehmen über die Lippen. In der DDR war das anders. Obwohl es auch die ostdeutschen Mägen nach dem amerikanischen Fleischklops gelüstete, durfte seine DDR-Version nur als Grilletta über die Theken gehen. Von Aerobic blieb das offizielle DDR-Deutsch völlig unbeeindruckt. Popgymnastik hieß dort das ebenso verbreitete Hobby vieler junger Frauen. Und ein Joint Venture war im DDR-Wirtschaftsjargon als sozialistisches Kooperationsvorhaben bekannt.
Während zahlreiche Anglizismen Einzug in das gesprochene Deutsch westlich der Elbe hielten, versuchte man von Seiten der DDR-Staatsführung, das gesprochene Deutsch im sozialistischen Staat mit Begriffen aus dem Russischen zu bereichern. So nannten sich die sozialistischen Großbetriebe in der DDR, wie in der Sowjetunion üblich, Kombinate. Kombinare heißt das lateinische Ursprungswort und bedeutet so viel wie mindestens zwei zusammenfügen. Weit verbreitet war auch der Begriff Kollektiv, abgeleitet vom lateinischen Partizip Collectivus, das so viel wie angesammelt heißt. Ob in der Schule, an der Uni oder eben im Kombinat, in der DDR gab es überall Gruppen gleichgesinnter Menschen mit gemeinsamen Zielvorstellungen. So zumindest definierte man im SED-Deutsch den Begriff Kollektiv. Und damit man unter den vielen Kollektiven in der DDR das Beste fand, kämpften alle in einem jährlichen Wettbewerb um den Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit, wie diese Lehrerin zu berichten weiß.
Alle Lehrer der Schule bildeten das Lehrerkollektiv. Und einen Wettbewerb in der Art gab es eigentlich nicht, aber es gab schon die Frage, werden wir irgendwann den Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit verliehen bekommen oder nicht? Und die Antwort auf diese Frage war abhängig davon, wie man halt als Kollektiv oder als Kollegium am gleichen Strang gezogen hat. Also wenn nachweislich schwerwiegende Fälle von Missachtung dieser pädagogischen und ideologischen Vorgaben zu verzeichnen waren, dann musste man halt Gefahr laufen, dass man vielleicht nicht Kollektiv der sozialistischen Arbeit wird. Das war also ein Titel, der generell vom Ministerium für Volksbildung verliehen wurde.
Auch die Schulkinder mussten schon frühzeitig ihren Altersgenossen in Russland nacheifern. Sobald sie in die Schule kamen, wurden sie Pioniere und trugen entsprechend ihren Vorbildern blaue und später rote Halstücher. An Schulen und Betrieben standen am Samstag regelmäßig Subotniks auf dem Stundenplan. Abgeleitet vom russischen Wort Subota für Samstag hießen so die mehr oder weniger freiwilligen, auf jeden Fall unentgeltlichen Arbeitseinsätze. Das Ziel dieser Sprachpolitik, so verkündete 1973 das damalige Staatsoberhaupt Walter Ulbricht, sei die Entwicklung einer sozialistischen Nationalsprache. Sogar eine Rechtschreibreform wollte die DDR für ihr Staatsgebiet durchsetzen. Doch dagegen rebellierte auch der große Bruder Sowjetunion. dass die deutsch lernenden Studenten an den russischen Hochschulen zwei Versionen deutscher Rechtschreibregeln lernen sollten, damit waren die Genossen aus Moskau nicht einverstanden.
Während Pioniernachmittage und Subotniks längst zur Vergangenheit zählen und im Alltag kein Ostdeutscher ein Wort mehr über diese meist ungeliebten Pflichten der Vergangenheit verliert, gibt es ein paar Dinge, die die Ostdeutschen auch heute nicht missen wollen.
Ja, Soljanka zum Beispiel. Und das ist total schön, weil es gibt ja hier in Berlin viele Kneipen, viele russische Kneipen, wo das angeboten wird und die dann auch wirklich noch so schmecken, wie man das von früher gewohnt ist. Also dieses Schön mit Ketchup und diesen süß-sauren Geschmack und ja, das vermisse ich.
Den süß-sauren Geschmack geben der Suppe die sauer eingelegten Gurken, die in einer richtigen Soljanka nicht fehlen dürfen. Was sonst noch in eine richtige Soljanka gehört, erklärt uns dieser junge Mann.
Also da kann man mal rein alles, was man in der Küche hatte. Ja? Also Wurstreste, Fleischreste. Eine normale, gute Soljanka müssen, glaube ich, 7 verschiedene Wurstsorten drin sein. Zwiebeln, Paprika, Tomaten und so weiter und so fort. Und zum Schluss noch ein bisschen Creme fraiche oder Sahne.
Auch sonst drehen sich einige der heutigen Ost-West-Verständigungsschwierigkeiten ums Essen. Wer im Westen weiß schon, wie eine Schlagersüßtafel oder Club Cola schmeckt? Im Osten sind damit alle Kinder aufgewachsen. Es gab eben nicht 5 Sorten Cola oder 10 Sorten Schokolade, sondern nur jeweils eine Schlagersüßtafel und Club Cola.
Club Cola, das ist wirklich, das war Kult in der DDR. Ja, heute sagt man Pepsi oder Coca-Cola und ich habe mich total gefreut. Es gibt diese Club Cola sogar noch, also bei uns. Und ich gehe da auch total oft einkaufen, weil Club Cola erkennt man einfach am Geschmack. Weil das ist nicht so süß wie Coca-Cola oder Pepsi-Cola. Und das ist eher so ein typischer DDR-Geschmack ist da drin.
Während nach der Wiedervereinigung viele typische DDR-Produkte aus den Regalen der Supermärkte verschwanden, weil sie der Konkurrenz der vielen Marken aus dem Westen nicht gewachsen waren, kehren sie jetzt in viele Regale zurück. Ob aus Nostalgie oder Gewohnheit, dem Trend, Ostprodukte zu kaufen, folgen viele Ostdeutsche. Sogar ein neues Trendwort gibt es dafür, Ostalgie, eine Zusammensetzung aus Ost und Nostalgie. Nach anderen DDR-Reliquien sehnen sich die Menschen weniger. Trotzdem sind ihnen bestimmte Redewendungen in Fleisch und Blut übergegangen.
Also mir ist mal passiert, dass ich mit dem Bekannten von meinem Schwager mal gequatscht habe so und dann ja, haben wir so ein Gespräch, sind wir darauf gekommen und ich habe ihm erzählt, dass also die schlimmste Zeit, die ich erlebt habe, das war meine Zeit bei der Fahne. Und der guckt mich an, reagiert überhaupt nicht und ja, es war so, als wenn ich ihm erzählt hätte, ich wäre jetzt beim Segeln und hätte irgendwie, wäre seekrank geworden oder so. Jedenfalls musste ich ihm irgendwann mal erklären, dass Fahne ja sowas wie Bund, ja also eigentlich der Bund in der DDR war, ne?
In der ehemaligen DDR gab es, genauso wie in der Bundesrepublik, die Wehrpflicht für alle jungen Männer. Im Volksmund hieß es jedoch in der DDR, ich gehe zur Fahne. In der Bundesrepublik bürgerte sich hingegen die Redewendung zum Bund gehen ein. Deshalb kam es zwischen den zwei jungen Männern auch zur Verständigungsschwierigkeit. Die Verwendung des Begriffes Fahne in Redewendungen mit militärischer Bedeutung war übrigens in Deutschland schon im 18. und 19. Jahrhundert üblich. Damals waren Fahnen meist Feldzeichen, Richtungs- und Sammelpunkt für die Kämpfenden. Unter der Fahne stehen bedeutete Soldat zu sein und jemanden zu den Fahnen rufen, hieß jemanden in den Kriegsdienst einberufen. Dagegen ist die Redewendung zum Bund gehen neueren Ursprungs und bezieht sich auf die Bezeichnung der heutigen Armee in der Bundesrepublik, der Bundeswehr.
Allerdings gibt es auch Klassiker der ostdeutschen Sprachkultur, die mittlerweile jeder Westdeutsche kennt. Dazu gehört auch der bekannte Unterschied zwischen Plaste im Osten und Plastik im Westen. Der winzige Unterschied in der Bezeichnung für den chemischen Kunststoff wurde in der DDR jahrelang auf der Autobahnstrecke, die von Westdeutschland nach West-Berlin quer durch die DDR führte, verkündet. Plaste und Elaste aus Schkopau, hieß es dort in überdimensionaler Leuchtschrift. Allerdings musste die Leuchtreklame gleich nach der Wiedervereinigung entfernt werden, weil sie nach bundesdeutschen Werbevorschriften zu dicht an der Autobahn hing. Jetzt hat sie einen Platz im Museum für deutsche Geschichte in Berlin gefunden. Auch andernorts erinnert man heute an das berühmt gewordene Plaste aus Schkopau, wie diese Studentin weiß.
In Göttingen, wo ja nun viele Ostdeutsche auch studieren, gibt es dann so in der Mensa so diese Abfallteilung da, wo man Alu und was weiß ich, organische Sachen reinwirft. Und da steht dann Plastik und in Klammern Plaster. Und irgendwo konnte ich es nur so interpretieren, dass das jetzt so die Übersetzung für die Ostdeutschen war, dieses Plaster.
Darüber hinaus gibt es eine Kategorie von Wörtern und Redewendungen, die so populär geworden sind, dass sie weder in Ost noch West einer Übersetzung bedürfen. Es sind die sogenannten Wendewörter, jene Begriffe also, die während der Wende entstanden sind, jenem Zeitabschnitt vom Fall der Berliner Mauer bis zur deutschen Wiedervereinigung. Hören wir hier einen Erklärungsversuch des wohl bekanntesten Wendewortes, dem Wendehals.
Ja, also das Wort Wendehals, das gab es vor der Wende überhaupt nicht. Das ist wirklich erst in der Wende entstanden, weil da so viele Leute rumliefen. Ich habe da selbst auch einen Professor gehabt an meiner Uni. Das war so ein richtiger Wendehals. Vorher hat er so geredet und wir haben ihn gehasst. Und nach der Wende war er ja nie in der SED gewesen und hat nie ein Wässerchen getrübt. Ja. Und so, das war so ein Mensch, der typische Wendehals eigentlich. So, naja, jemand, der sich durchgewunden hat.
Eigentlich ist der Wendehals ein Vogel, der besonders bei Gefahr charakteristische Dreh- und Pendelbewegungen mit dem Kopf macht und seinen Hals um 180 Grad drehen kann. Doch schon das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm erklärt, dass der Begriff auf menschliche Träger ähnlicher Eigenschaften bezogen werden kann. In der Zeit der Wende wurde der Begriff dann wieder populär. Er stand für all jene politischen Wender oder Anpasser, die sich sinnbildlich von heute auf morgen um 180 Grad drehten und für die Verbrechen der SED-Diktatur in der DDR nicht verantwortlich sein wollten.
Während der Wendezeit sind viele solcher Wendewörter und Redewendungen entstanden, zum Beispiel Blockflöten in Abwandlung von Blockparteien, jenen Parteien, die es außer der SED in der DDR gab. In den Augen der Menschen spielten sie dennoch auf der gleichen Blockflöte wie die SED, das heißt, sie unterstützten stets deren politische Leitlinien. Wer bei Honecker Blockflöte gelernt hat, kann in keiner Demokratie die erste Geige spielen, hieß denn auch eine Forderung auf einer der vielen Demonstrationen der Wendezeit. Glasnost statt Frasnost war auf anderen Spruchbändern zu lesen. Die Menschen forderten Meinungsfreiheit und ihre Regierung auf, endlich mit dem politischen Phrasengewäsch aufzuhören.
Soweit die heutige Ausgabe von Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autorin der Sendung war Katrin Böttger.
Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Also raus aus den Wagen, alt und jung, ob gerade eingenickt oder mitten im Gespräch mit Kinderwagen oder Einkaufstüten. Die Modernisierung der Stadtbahn bringt Unannehmlichkeiten mit sich, um größere zu beseitigen. Zumal in einer vor dem geteilten Stadt wie Berlin. Berlin wächst zusammen und der Umbau gehört der Vergangenheit an, fast. Am Sonntag ist die groß angelegte Sanierung der Stadtbahn abgeschlossen. Die Metropole hat dann wieder ein geschlossenes Bahnsystem, dazu ein modernes. Und außerdem ist Fahrplanwechsel. Weniger Schienenersatzverkehr, kaum noch unnötiges Umsteigen. Einige Baustellen bleiben nach den 3,5 Jahren Umbau der elektrischen in Berlin. Egal, der Berliner wird auch das mit Fassung tragen, hat er ja bisher auch.
Beobachtungen am Schienenstrang. Eine Zeitreise mit der neuen S-Bahn durch Berlin. Ein Länderreport von Katrin Heise. Von Ost nach West, aber immer in Berlin. Mitten durch Berlin mit der Linie S5. Vorbei an Kleingärten, Drogenszene und Regierungsbauten, quer durch Eigenheimsiedlungen, Plattenbaukomplexe und Alt-Berliner Milieu. Menschen, die in der Bahn arbeiten oder sie einfach nur nutzen. Erinnerungen an Boykottaufrufe und Aufforderungen zum Umsteigen.
Pichelsberg liegt ganz im Westen von Berlin. Seit Januar diesen Jahres hält die S-Bahn dort. Seitdem gilt für die Pichelsberger der Werbespruch: Wir haben die Stadtbahn überholt, damit sie niemand mehr überholen kann. Denn so schnell wie mit diesem Verkehrsmittel sind die Autofahrer bestimmt nicht in Strausberg. Anderswo auf der Strecke hämmern die Bauarbeiter noch weiter. In Pichelsberg aber herrscht wieder sonntägliche Ruhe und das an jedem Tag der Woche. In das Vogelzwitschern mischt sich nur das Geräusch vom Aufschlagwechsel des Tennisplatzes nebenan. Im Sommer vielleicht nochmal das Wummern der Bässe aus der nahegelegenen Waldbühne. Ansonsten sagen sich hier nur Zugführer und Putzleute guten Tag. Endstation Pichelsberg. Die Wagen werden gereinigt und das Personal kann mal aufs WC, bevor es die anderthalb Stunden nach Strausberg zurückgeht. Nächste Station, Olympiastadion. Die liegt genauso beschaulich im Grünen, außer es ist Samstagnachmittag und Fußball. Das Stadion bereitet Berlin großes Kopfzerbrechen oder besser gesagt, es zerbricht über den Köpfen. Denn obwohl im tausendjährigen Reich erbaut, hält es der Ewigkeit doch nicht stand und bröckelt und bricht. Der Deutsche Fußballbund hat die Faxen langsam dicke. Der Berliner Senat muss sich schnell was einfallen lassen. Die neueste Idee ist ein multifunktionales Stadion mit versenkbarem Fußballgrün. Das können wir abwarten, sagen sich die Berliner. Die Kleingärtner, denen man während der Fahrt mit der S-Bahn direkt in die Radieschen guckt, denken jedenfalls nicht über einen versenkbaren Rasen nach. Obwohl sich jeder Reisende schon mal gefragt hat, wie ein normaler Mensch den ständigen Lärm ertragen kann.
Das stört die überhaupt nicht. Das ist hier die totale Ruhe und die S-Bahn und so, man gewöhnt sich auch irgendwie dran. Ich gehe hier schon seit 10 Jahren hierher. S-Bahn, ICE und irgendwelche Stadtbahnen und so. Also das ist irgend so ein D-Zug, aber den kriegt man nicht mehr mit groß.
Und so liegen sie eingeklemmt zwischen S-Bahn, Schienen- und Fernbahngleisen, ICE-Strecke und der Autobahn am Bahnhof Westkreuz in der Sonne und relaxen. Und sitzen sie selber mal im Zug, die Schrebergärtner, dann können sie einen stolzen Blick werfen auf die gepachtete Parzelle.
Ich bin mal mit dem Zug gefahren und habe aber wirklich gucken müssen und dann habe ich meine Laube doch gesehen. Ja, ja.
Über 80.000 kleine Gärten gibt es in Berlin. Das macht immerhin 3.500 Hektar bebautes Land. Und da sage noch jemand, Berliner hätten keine Ahnung von der Landwirtschaft. Bei der Bahn jedenfalls gibt es ein extra Ressort, Eisenbahnlandwirtschaft. Und da sind eine Menge Kleingärtner organisiert. Die Toleranz dem Lärm gegenüber muss was mit der Freizeit zu tun haben. Die Menschen jedenfalls, die unter der S-Bahn arbeiten, können dann nicht so einfach drüber weghören. Im teuren Lampenladen in den Viadukten am Salviniplatz reagieren sie manchmal gar nicht mehr locker.
Wenn ich schlecht drauf bin, dann glaube ich, dass ich verrückt werde. Ich kann auch nicht mehr telefonieren und muss zwischendurch aufhören zu telefonieren. Das ist, glaube ich, für Kunden manchmal schon nicht so toll. Besonders wenn gleich 4 Züge auf einmal über uns hinwegfahren. 2 ICEs und 2 S-Bahnen. Das ist immer ziemlich heftig.
Da rappeln und wackeln die Leuchter und Lampen. Jetzt, nach der Sanierung, rasen am Tag bis zu 360 Fern- und Regionalbahnen und mehr als doppelt so viele S-Bahnen über ihre Köpfe hinweg. Das sind über 1000 Züge. Aber mit der Zeit macht so mancher aus der Not eine Tugend.
Mittlerweile glaube ich, manche Baureihen auseinanderhalten zu können, was sicherlich auch daran liegt, dass ich direkt hier am Salviniplatz in der Nähe der S-Bahn wohne und somit 24 Stunden S-Bahn-Geräusch ertragen muss, aber das kann ich auch, glaube ich, ganz gut. Ich schlafe auf dem Fenster.
Die Züge fahren durchs Schlafzimmer, aber dafür wohnt er in einer der schönsten Ecken Berlins. In einer Gründerzeit-Villa mit Erkerzimmer und Blick auf den grünen Platz. Für so eine Umgebung lässt sich so manches ertragen.
Berlin, Zoologischer Garten, hier ist Berlin, Zoologischer Garten.
Emil,
beugte sich weit aus dem Fenster und suchte den Zugführer. Da erblickte er in einiger Entfernung und zwischen vielen Menschen einen steifen Hut. Wenn das der Dieb war. Im nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig.
Erich Kästners Emil kam vor 70 Jahren am Bahnhof Zoo an. Der Mann mit dem steifen Hut hatte ihm sein Geld gestohlen. Der musste verfolgt werden. Bei der Jagd durch ganz Berlin halfen ihm die Detektive der Landhausbande. Die hätte er Ende 1976 nicht mehr am Zoologischen Garten angetroffen. Da war dort eine andere Clique zu Hause, Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo. Drogensucht, Kinderprostitution und Obdachlosigkeit haben in den letzten Jahren gewiss nicht abgenommen. Aber seit dem Umbau des Bahnhofs stolpern die Touristen nicht mehr direkt über die Problemfälle. Sie wurden aus dem Weg geräumt. Das Elend wartet jetzt am S-Bahn-Ausgang. Manchmal aber auch schon in der S-Bahn. Da steht einer auf in alten Klamotten mit ungekämmten Haaren und bietet mal laut und deutlich, mal schüchtern und nuschelnd, die Obdachlosenzeitungen Motz und Straßenpfleger an. Für 2 Mark das Heft. Mit 1 Mark werden die Suppenküchen und Schlafstellen unterstützt. 1 Mark bekommt der Verkäufer. Das Geschäft läuft unterschiedlich gut.
Das ist wetterbedingt. Also ist mal einen Tag schlechter, mal einen Tag besser. Es ist nicht immer so zwischen 40 und 30 Stück. Ich wurde auch schon rausgeworfen aus der S-Bahn vom Boss. Und manche Leute wollen das auch nicht, dass man eine S-Bahn verkauft, weil das ja verboten ist. Aber wir machen es trotzdem. Und aber im Großen und Ganzen kommt es gut in der Öffentlichkeit an. Ja, und die Leute unterstützen auch die Projekte mit. Leider bekommen wir keine Zuschüsse vom Berliner Senat. Wäre schön, wenn wir das kriegen würden. Dann könnte man nämlich noch ein Projekt für Drogentherapie aufmachen.
Sicherlich hängt der Verkaufserfolg auch vom jeweiligen Wagentyp der S-Bahn ab. In den beschmierten, alten Waggons, in denen die holzverkleideten Fenster klirren, da stören die verwahrlosten Gestalten nicht weiter. Aber in der neuen S-Bahn-Generation, mit den schicken Erste-Klasse-Abteilen, da will doch niemand schon wieder das Elend der Welt sehen. Inzwischen hat die Bahn Bellevue passiert. Oder Bellevue, wie die Berliner sagen. Übrigens auch die Stationsabfertiger. Bellevue. Da schmiegt sich jeder, der einen Platz hat, gemütlich in die lila Polster und genießt den schönen Blick auf die Wälder. Nicht auf die mit Blättern und Nadeln, das wäre völlig unzeitgemäß. Nein, die aus Stahl und Eisen sind interessant. Die Wälder aus blauen, roten, gelben, orangen und grünen Krähen, die sich im Wind wiegen und nachts so hübsch beleuchtet sind.
Ich komme 4-mal im Jahr nach Berlin und beobachte seit Jahren faszinierend hier die Bauvorhaben in der Innenstadt und finde das also hochinteressant alles. Irgendwie kann das also nur allen Leuten empfehlen, muss ich Ihnen sagen. Denn was hier technisch geschieht und auch städteplanerisch, ist wirklich vorbildlich. Und da entsteht eine ganz neue, imponierende Stadt. Und daher komme ich mal wieder her und mache immer wieder Aufnahmen, um die dann zu vergleichen miteinander. Nicht?
So begeistert sind längst nicht alle. Der Potsdamer Platz ist von der S-Bahn aus an dem orangen Debes-Hochhaus mit dem hohen Turm und dem grünen Quadrat obendrauf zu erkennen. Ob über diesen Potsdamer Platz jemals Menschen gemütlich flanieren und in Straßencafés ein Eis schlecken werden, so mancher Berliner zweifelt daran und fürchtet sich vor toten Städten. Die Großprojekte sind gleich nach der Wende mit den Investoren und nicht mit den Bürgern geplant worden. Vor 2 Jahren hat Stadtentwicklungssenator Peter Strieder mit seinem Planwerk zur Bebauung der Innenstadt endlich eine Diskussion unter Stadtplanern, Politikern und der Bevölkerung losgetreten. In Vermittlungsausschüssen machen sie sich jetzt Gedanken zum Zusammenwachsen Ost und West. Die Gedanken schweifen ab. Wer zieht wohl ins Kanzleramt, das da von braun gebrannten Männern aus aller Welt hochgezogen wird? Oder würde sich Emil auch auf dem hypermodernen Bahnhof Lehrter Stadt zurechtfinden? Auf 5 Stockwerken werden die Züge im Jahre 2002 hier heranschweben. Und 240.000 Fahrgäste werden dann jeden Tag das richtige Gleis suchen. Unvorstellbar. Vor einigen Jahren noch war der Lehrter Stadtbahnhof wie ausgestorben. Er war das Ende der westlichen Welt. Ab dem 13. August 1961 versperrten wenige Meter nach der Station Grenzanlagen den Weg. Der Schienenstrang der S-Bahn führte durch 2 Länder. Nicht Bahnbeamte, sondern schwer bewaffnete Grenzsoldaten beherrschten das Bild. Der Blick auf der 1,5 Kilometer langen Fahrt bis zum Bahnhof Friedrichstraße fiel auf Mauern und Stacheldraht. Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister, 3 Tage nach Mauerbau.
Wir haben die Frage gestellt, was mit dem S-Bahn-Betrieb werden soll. Nachdem die andere Seite die 4-Mächte-Vereinbarungen zerfetzt hat, kann es doch wohl nicht bei der Vereinbarung von 1945 bleiben, dass der S-Bahn-Betrieb in ganz Berlin, das heißt auch für West-Berlin, unter östlicher Verwaltung bleibt. Es ist unzumutbar, dass die Westgeldeinnahmen der S-Bahn für den Einkauf des Stacheldrahts verwendet werden. Des Stacheldrahts, durch den man die Familien in den beiden Teilen unserer Stadt voneinander trennt.
Grundlegend geklärt wurde die Frage der S-Bahn erst 1984, als die Westberliner Strecken unter die Hoheit der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe, fielen. Bis dahin hatte die Reichsbahn, ansässig in Ostberlin, die Betriebsrechte. Die Westberliner boykottierten die S-Bahn. Die Sitzplätze blieben auch während des Berufsverkehrs meist leer. Das Image dieses Verkehrsmittels sank im Laufe der Jahre auf den Nullpunkt. Geld investierte niemand mehr. Am Ende benutzten täglich gerade mal noch 10.000 Westberliner die Bahnen. Unter ihnen regelmäßig diejenigen, die ihre Angehörigen und Liebsten im Ostteil der Stadt sehen wollten. Ihr Weg führte durch den Tränenpalast. Auf sie wartete eine mühselige Prozedur im Grenzbahnhof Friedrichstraße.
Angekommen sind wir auf der anderen Seite, die Sie von hier jetzt sehen können, allerdings als eine große Baustelle. Und dann ging man die Treppe runter, um zur Kontrolle, Zollkontrolle und Passkontrolle zu kommen. Die Treppe, die man runterging, um in den Kontrollraum zu kommen, das war eine ganz normale Bahnsteigtreppe, und auf der sammelten sich teilweise bis zu 800 Personen mit einmal, je nachdem, wie viele mit einem S-Bahn-Zug, der vom Zoo ankam, oder auch von den S-Bahn-Zügen, die von der Papestraße kamen, also im Untergeschoss ankam, hier eintraf. Manchmal waren es an einem Vormittag so viele Leute, dass der Bahnsteig bis zu 3.000, 4.000 Personen fassen musste. Und oben drüber, Sie sehen das hier an den Enden des Bahnhofes, da wurde dann von der Polizei, von der Grenzpolizei mit den Schäferhunden kontrolliert.
Ausziehen bis auf die Unterwäsche war nicht selten. Im Zwischengeschoss des Bahnhofs Friedrichstraße dauerten die Durchsuchungen und Befragungen manchmal bis zu 4 Stunden. Die Freundin trank inzwischen in der Metropa ein Glas Tee nach dem anderen, starrte auf die grüne Tür. War etwas passiert? War er vielleicht zurückgeschickt worden? Oder würde er noch durch die Tür kommen? Immer wieder musste sie Auskunft geben, was sie so lange im Bahnhof zu suchen hätte. War er dann endlich da, blieb die Zeit auch nicht stehen. Und um 0 Uhr hieß es Abschied nehmen. Deshalb Tränenpalast.
Ich durfte bis hier hin mit, da durfte ich noch ein Stück mit rein, durch dieses, was jetzt abgesperrt ist, durch das Gitter. Und dann kamen die ersten Absperrungen, die kann man hier sogar noch ganz klein wenig sehen, und da musste ich dann halten. Und wenn ich mich einen Schritt vorgewagt habe, was manchmal passiert ist, so beim Abschied nehmen, dann wurde man gleich zurückgedrängt oder man wurde auch mal dumm gefragt oder irgendwie angeherrscht. Meistens war der Ton sehr unfreundlich. Ja, und dann hieß es wieder Abschied nehmen. Der Besuch verschwand, man blieb zurück. Man wusste nicht, wann man sich unbedingt wiedersehen konnte. Man konnte nicht telefonieren. Ja, auf zum Nächsten. Dann wartete man wieder vorne. 20 Minuten bis 4 Stunden, und das Spiel begann von vorne.
Auf den Bahnsteigen ist Chaos. Es überwiegt die Farbe Orange, der Einheitslook der Bauarbeiter. Und die werden hier noch über den 24. Mai hinaus die Szene beherrschen. Während auf den anderen Strecken der Verkehr schon wieder reibungslos rollt. Auf dem Bahnhof Friedrichstraße wird bis Dezember weitergebaut. Von den Kontrollräumen, Überwachungsanlagen und Befragungszimmern ist nichts mehr da. Der Bahnhof ist völlig entkernt worden. Und wenn der Umbau fertig ist, wird er mit einer modernen Ladenpassage locken. Das verkürzt das Warten auf den Anschluss. Von außen sieht der Bahnhof Friedrichstraße aus wie in den 20er Jahren. Der Denkmalschutz lässt grüßen. Und zwar auf der gesamten historischen Stadtbahnstrecke. Seit 1994 sind nicht nur für mehr als 2 Milliarden Mark Gleiskörper erneuert worden. Neueste Technik dämpft jetzt den Lärm, sehr zur Freude der Anwohner. Nein, von dem Geld sind auch 52 Brücken saniert worden. Die Männer in Orange bauten sogar 25 davon neu auf. Die Viadukte, auf denen die Bahn durch die Stadt schwebt, sind trockengelegt und isoliert worden. damit es den Lampenläden, Kneipen, Boutiquen und Friseuren, die ihr Gewerbe unter der S-Bahn betreiben, nicht ins Geschäft regnet. Und über alles wachte der Denkmalschutz. Denkmalschutz auch am Bahnhof Alexanderplatz. Unten die Ladenpassage, die inzwischen jeden Bahnhof ziert, der was auf sich hält. Und über allem das gläserne Dach aus den 60ern, frisch renoviert. Damit passt der Bahnhof wunderbar ins Ambiente zwischen Kaufhausfassade, Forumhotel, Weltzeituhr und Fernsehturm. Alles im Charme der DDR-Moderne. Noch. Wer weiß, welche Neubauten hier in den nächsten Jahrzehnten entstehen werden. Gar keine Ausstrahlung hat momentan der Hauptbahnhof, zwei Stationen weiter. Ob sich das ändern wird, wenn er zum Fahrplanwechsel auch den Namen wechselt? Wie in den 50er Jahren wird er dann wieder Ostbahnhof heißen. Aber eins ist gewiss, die Fahrgäste werden völlig durcheinander sein. Einen Ostbahnhof gibt's nämlich auf keinem Plan. Da schlägt dann die große Stunde der Fahrgastbetreuer. Immer paarweise in unscheinbaren grauen Uniformen geben sie Auskunft. Oberstes Gebot ist Freundlichkeit. Und ist der Kunde noch so pampig, das wird gepaukt.
In dieser sogenannten Blockschulung an den Taren, da wird also über Arbeitsrecht und über Verhaltensweisen und über Freundlichkeit geredet und da wird auch das geschult entsprechend.
Ein Rollenspiel. Fahrgastbetreuer, Fahrgast. Ja, und Fragestellung, wohin und so weiter oder irgendeine andere Situation. Das wird geübt.
48 Stunden Crashkurs müssen reichen, um aus einem Langzeitarbeitslosen einen Betreuer bei der S-Bahn zu machen. Da stehen neben Umgangsformen auch die Bahntarife, der Fahrplan, das Streckennetz und natürlich auch die Straßen in der Umgebung des Bahnhofs auf dem Programm. Ganz abgesehen von den Kinos, den Theatern, den Krankenhäusern, die er kennen sollte. Im ABM-Projekt sind Angehörige aller Berufsgruppen vertreten. Und nicht jeder ist vorher schon mal S-Bahn gefahren.
Ich hatte ganz große Schwierigkeiten, ja, weil ich sonst nur mit dem Auto gefahren bin. Also das heißt, die Öffentlichen so gut wie gar nicht benutzt habe, ja. Aber ich bin jetzt schon das zweite Jahr dabei und macht mir sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Ja, und man lernt sehr viel kennen, ist vielseitig, also ich würde es gerne nochmal machen.
Aber in Berlin gibt es viele Langzeitarbeitslose, die in den Genuss dieser ABM-Maßnahme kommen sollen. Und darum werden die, die sich eingearbeitet haben, ausgewechselt gegen die nächste Betreuergeneration. Und die ist erstmal selbst erstaunt, dass der Hauptbahnhof nicht mehr so heißt und noch nie wirklich ein Zentralbahnhof war. Das war seit den 50er Jahren in Ostberlin immer der Bahnhof Lichtenberg. In Lichtenberg kreuzten sich die Züge in Richtung Ostsee, Warschau und Prag mit den S-Bahn-Linien der Stadt. Eine Station nach Lichtenberg in Friedrichsfelde-Ost ist man mittendrin in dem, was die Westler abfällig Plattensiedlung nennen. Sofort springt ein türkis-grünes Hochhaus ins Auge, kaum zu glauben, dass es hochwertige Fliesen aus Meißen sind. Das ist den Bewohnern allerdings meist auch egal. Viel wichtiger ist das viele Grün drumrum, von dem man in der S-Bahn nichts ahnt. Vom sechsten Stock aus ist der Blick aber herrlich.
Über ganz hier in Bielefeld, hier an der Kleingartenanlage kann man rüber, hier den Friedrichsfelde, hier den Zentralfriedhof, ja, sieht man alles von oben schön. Wir wohnen richtig im Grünen hier. Woanders wollen wir gar nicht hin. Ja, hier wollen wir bleiben.
Also hier ist es einwandfrei erstmal verhältnismäßig in der Ruhe gehend. Gut bepflanzt, sehr verkehrsgünstig, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Busse.
Er muss es wissen, er wohnt schon lange in Friedrichsfelde.
66, Erstbezug. Also,
seitdem hat sich viel verändert, nicht nur die Bäume sind größer geworden. Die Kinder, die damals hier zu Hause waren, sind inzwischen erwachsen und haben selber eine Familie. Ihnen reicht eine Vierraumwohnung mit 72 Quadratmetern nicht. Sie ziehen woanders hin, richtig ins Grüne, in die Randbezirke Berlins. Die zwei Schulen und die Kitas, die so schön mitten im Wohnviertel liegen, für alle Kinder leicht zu erreichen und ohne Autos drumherum, werden jetzt von Kindern aus anderen Vierteln besucht, die mit Bussen anreisen. Um die Mittagszeit sieht man in Friedrichsfelde-Ost vor allem Rentner-Ehepaare, die vom Einkaufen kommen, vom Markt, direkt am S-Bahnhof. Und dabei wird so viel gemacht im Bezirk. Die Sanierung der Plattenbauten läuft auf vollen Touren. Die Ergebnisse kann man von der Bahn aus bewundern. Dafür gibt es beim Bezirksamt extra einen Beauftragten, der die Pläne der verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften aufeinander abzustimmen versucht und sich um die Belange und Wünsche der Bewohner kümmert. Die finden die erneuerten Häuser ja auch gut.
Einwandfrei. Aber mit der Miete, das ist ja das Schlimme. Die sollen ja nur im Herbst oder im Winter angefangen werden, werden sie rekonstruiert. Also das sind schon wieder ungefähr, schätze ich mal, so 200 Mark mehr Miete. So, und was bleibt denn da weiter übrig? Also man muss raus. Ich habe zurzeit hier 900 Mark Arbeitslosengeld. Die Frau hat hier 1020 Mark Arbeitslosengeld. Zurzeit bezahle ich 800 Mark Miete. Da ist noch kein Gas, kein Licht. Ich weiß es nicht wie.
Eine Station weiter lockt Biesdorf, auch mit Grün. Alt und gediegen allerdings. Direkt an der S-Bahn liegt der Schlosspark. Und gleich dahinter, leider an einer befahrenen Straße, eine romanische Kirche aus dem Jahre 1282. In Biesdorf werden 7 Milliarden Mark investiert in fast 5000 neue Wohnungen, Kitas, Schulen, Sportplätze und ein Pflegeheim. Damit ist Biesdorf Süd eins der 5 großen Projekte des Landes Berlin. Entwicklungsmaßnahme heißt das auf Amtsdeutsch. Noch ist das ehemalige NVA-Gelände Brachland. Von dem Wohnpark ist noch nichts zu sehen. Aber vielleicht werden dort in 15 Jahren die Erwachsenen wohnen, die jetzt noch in Friedrichsfelde, Kreuzberg oder Bonn zur Schule gehen. Das Wuhletal ist viel zu schade zum Durchfahren mit der S-Bahn. Zu Fuß spazieren, das wäre schön. Oder in einem der properen Gärten sitzen, die die Eigenheime umgeben. Mal bescheiden aus den 60ern oder moderner Erstbezug 97. Und überall die Kleingartenkolonien. Auch hier stört die S-Bahn nicht beim Sonnenbaden. Birkenstein ist ganz im Osten von Berlin. Der Bahnhof liegt inmitten von Feldern. Ins Vogelzwitschern mischt sich hier kein Tennisplatz, sondern das Gewerbegebiet und der Baustoffhandel. Und wer jetzt noch eine halbe S-Bahn-Stunde bis Strausberg mitfahren will, der muss hier nachlösen. Jetzt verlässt die Bahn das Tarifgebiet B. Die Fahrt von Pichelsberg bis Birkenstein durch verschiedene Zeitzonen Berlins kostet 3,90 Mark. Auch nach Fahrplanwechsel und Abschluss der Bauarbeiten.
Beobachtungen am Schienenstrang. Eine Zeitreise mit der neuen S-Bahn durch Berlin. Sie hörten einen Länderreport von Katrin Heise. Deutschlandradio Berlin.
Kakadu!
Hallihallo und herzlich willkommen am Kakadu-Mikro. Begrüßt euch Christian Neugebauer beim Quasseltag. Unser Thema heute heißt Kinder- und Jugendgewalt. Also es geht um Gewalt, die sich Kinder gegenseitig antun. In Zeitungen, Radio und Fernsehen heißt es ja, das wird immer schlimmer und das wird immer mehr. Ob das wirklich so ist, welche Gründe es für Kinder- und Jugendgewalt gibt und was man dagegen tun kann, darüber möchte ich heute mit meinen Studiogästen reden. Und das sind 3 Kinder von der Grundschule Unter den Kastanien in Lichterfelde-Ost